That's the opera I made my debut in, at the Scala.
They threw benches at it.
That's a lie.
Yes, they did. I threw 6 benches myself.
That's not funny.
Oh, now he's offended.
He'll get over it. That's his sore spot. We always tease him.
You don't care whom you hurt.
Now, don't you get mad, too. Catherine and I were thinking of asking you to our wedding. Where'd we get?
You'll never get married.
We will.
No, you won't. You'll fight before you'll marry.
Oh, we never fight.
You've time yet.
We won't fight ever.
You'll die then. Fight or die. That's what people do. They don't marry.
Why, Fergie.
Ach, Selbster, du mein bester Freund, du weißt doch, ich bin immer für dich da, lass uns einfach eine Grappa trinken und rausgehen und Spaß haben, oder, Selbster?
Oh mein Gott, immer tut deinen Facings, Identitäten werden nachgestellt, Nationalitäten werden persifliert.
Hey, was? Ich verstehe nicht, ich gehe jetzt. Ciao.
Und das Schlimme ist, du hast mal O-Baby reingebracht, wie es eben Capitani Rinaldi tönen würde.
Ja, stimmt, ja.
Wie ihr seht, wir machen gute Miene zum bösen Spiel, weil wir heute 2 so düstere Filme haben.
So düster.
Unglaublich düster.
Eigentlich sind die gar nicht so düster. Die Enden sind ein bisschen düster, aber die Filme selbst sind nicht düster, finde ich. Findest du schon?
ja, vielleicht sollten wir mal sagen, wer wir sind und was wir machen.
Nee, wir bleiben einfach düster.
Wir bleiben einfach chaotisch, so sind wir einfach. Also wir bei Oscar, wir müssen reden, das ist ein Podcast, wir begrüßen euch alle herzlich gern. Wir sprechen über 2 Filme, die für den Oscar nominiert waren, für den besten Film-Oscar, und schauen uns die ganze Filmgeschichte so an. Nach und nach sprechen wir alle Filme. In unserem jetzigen Tempo können wir wahrscheinlich in 90 Jahren ungefähr im Jahr 2020 ankommen. Das ist meine Kalkulation, würde ich mal sagen. Und heute haben wir halt 2 relativ düstere Filme uns angeschaut, und der Patrick ist jetzt schon der Meinung, sie sind nicht düster. Wir werden sehen, ob sie düster oder nicht sind. Also mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und ich werde heute euch vorstellen den wunderbaren, tragischen, dramatischen, tödlich ernsten Film I'm a Fugitive of a Chain Gang. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht Chainsaw Gang sage, wie letztes Mal, von Marvin Leroy. Das basiert auf einem Buch, einer Autobiografie von Burns, von Robert Elliot Burns. Von Robert Elliot Burns.
Ich dachte, du meinst Mr. Burns von Simpsons.
Ja, Mr. Burns von Simpsons, genau der war es. Und der ist auch ein Fugitive of a Chain Gang gewesen. Der Witz ist, es wird sich vom Alter her ausgehen, oder?
Möglich. Ich glaube, Mr. Burns von den Simpsons, Alter ist unbekannt, aber ist auf jeden Fall nicht mehr der Jüngste, ja.
Und er altert auch nicht mehr weiter. Er ist seit 30 Jahren, he's always the same age.
Ja, das ist sehr wahr.
Und der Patrick Markey, der hier zu meiner Linken, zu meiner Rechten und gegenüber von mir ist, überall als Allmacht hier im Raum.
Wird bei Ware sich erkannt.
Mit Frank Borsage, Klassiker A Farewell to Arms auf einer Buchvorlage von Ernest Hemingway und seiner Erfahrung in der italienischen Ersten Weltkriegsfront uns hier präsentieren und das vorstellen als vertreten, mit ihm diesen verteidigen. Und für ihn war der Film herzerwärmend, wunderschön und auf keinesfalls düster, traurig oder irgendwie tragisch, weil ich es richtig verstanden habe.
Ja, also so will ich das jetzt auch nicht sagen. Er hatte schon düstere, tragische Elemente. Ich meine, nicht umsonst ist das hier auch ein Kriegsfilm, der von Krieg handelt, und das Ende ist nicht das, also Spoiler, und auch ein bisschen abhängig davon, welches Ende ihr, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, falls ihr den Film überhaupt gesehen habt, aber das eigentlich offiziellere Ende, möchte ich jetzt sagen, ist schon tragisch, ja, es ist kein Happy End, sondern es beinhaltet einen Tod einer der beiden Protagonistinnen, also stimmt schon, aber diese Tragik zieht sich nicht durch den kompletten Film. Er hat auch schöne, romantische, freundschaftliche und ein bisschen komische Elemente. Also ja, eher eine Tragikomik.
Ja, wir werden sehen, wie du es verteidigst. Wobei, ich glaube, der Grund, warum du es nicht als düster findest, ist, weil du den Farbfilm gesehen hast. Die Farbvariante.
Hätte ich das noch auf dem Schirm gehabt, dass es hier eine farbige Variante gibt, hätte ich die natürlich sofort geschaut, um dem öden Einerlei in Form von Schwarz-Weiß, das uns jetzt hier noch ein paar Jahre, vermutlich Jahrzehnte begleiten wird.
Du weißt schon, dass wir schon einen Farbfilm gemacht haben, weißt du schon, oder?
Wir haben schon einen Farbfilm gemacht?
Ja. Den Kurzfilm von Disney.
Ach so, ja gut, das...
Zählt nicht, Animation ist Kurzfilm.
Das zählt tatsächlich nicht, Animation... Nee, zählt nicht, nee, keine Ahnung. Ja gut, aber bis wir tatsächlich regelmäßig Farbfilme haben werden, die wir hier besprechen dürfen, die nicht nachkoloriert sind, das dauert noch ein bisschen.
Also nichts mehr erzähle ich dir, wenn es eine farbige Kodierung, farbige Kolorisierung gibt von dem Film, was es hier gegeben hat, der 1994 passiert ist. Also es war ein 1992er Film, der 1994 koloriert worden ist. Aber, was ja.
Ist das so ein 1992er Film?
Nein, 1932er Film, der 1994 koloriert worden ist, habe ich gesagt. Hoffe ich zumindest. Aber vielleicht könntest du einfach mit einer AI arbeiten und schauen, dass die AI alles koloriert und dann musst du nie wieder Schwarz-Weiß-Filme schauen.
Oh, das kommt mir wahrscheinlich. Das ist eine geniale Geschäftsidee. Schnell, okay. Lass uns das patentieren, bevor irgendjemand anders uns diese Idee wegschnappt.
Keine Sorge, ich glaube, das hat schon längst Leute gemacht. Wobei, vielleicht ist es nicht profitabel genug, Schwarz-Weiß-Filme zu kolorieren mehr. Außer moderne Schwarz-Weiß-Filme. Ich freue mich schon auf die Kolorisierung von The Lighthouse.
Und von The Lighthouse,
ja. Ich finde, The Lighthouse irgendwie humorvoll in dem Kontext, aber das stimmt, die Artist wäre natürlich schlecht. Vielleicht kann man da nicht kolorisieren, auch gleichzeitig vertonen bei The Artist. Große Gags hier.
Genial, ja.
Große Momente des Oscar-Jahres, aber ja, also der Oscar-Filmgeschichte, weil natürlich mit The Artist sind wir vielleicht ungefähr. Das ist eine gute Frage, wann der den Oscar gewonnen hat. Sagen wir mal jetzt 80 Jahre später, als wir gerade bei uns befinden, weil wir sind gerade 1934er Jahre, haben gerade das siebte Oscar, das sechste Oscar-Jahr begonnen und werden jetzt nun schauen, welcher von beiden Filmen da der bessere ist. Denn wir werden es folgende machen, machen wir immer, für alle Leute, die noch nicht schon mal zugehört haben.
Ja, dass so Leute überhaupt?
Sollen Leute zuhören? Nein, ich glaube nicht. Dass wir die beiden Filme, die ausgewählt worden sind, jeweils eben eine von uns beiden wird einen der beiden Filme vertreten und werden sie beiden in einer hochgradig hyperbolischen Sprache zunächst mal verteidigen, jeweils die
Filme. Warte, was sind in einer hochgradig hypochondrischen Sprache? Ich verstehe heute nur Käse. Oh, ich bin so
krank. Ich wollte ja auch sagen, wie viel Medikation hast du genommen, dass du jetzt so vollkommen...
Viel zu wenig, um das hier erfolgreich über die Bühne zu bringen. Ja, entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen, aber du hast nicht hypochondrisch,
sondern... farbig gesehen, nur halt farbenfroh durch andere Mittel, nicht die technischen Mittel.
Ja, also um für euch, liebe Zuschauer, ZuhörerInnen, das ein bisschen klarer zu machen, es ist Hochsommer, es ist auch super heiß hier, ich wohne auch im Dachgeschoss, da sitze ich gerade, habe aber sonderbarerweise mir dennoch eine Sommererkältung zugezogen und deswegen bin ich, oder eventuell deswegen, gibt vielleicht auch andere Gründe, aber das ist vermutlich der Hauptgrund, warum ich gerade nicht ganz auf der Höhe bin, bin ich doch, keine Ahnung, schreibt uns Kommentare unter der E-Mail-Adresse, die wir später kundgeben werden. Ja, aber so, also selbst da hypochondrisch, nee, was hast du gesagt? Wie
hyperbolische.
Hyperbolische
Sprache.
So.
Wie jedes Mal. Und nach ungefähr 20 Minuten, was meistens eher eine Stunde später ist, weil wir nie diesen Zeitplan einhalten, wie auch jetzt schon nicht mehr.
Kein bisschen
mehr. werden wir unsere Hüllen fallen lassen. Du bist wahrscheinlich eh schon nackt, weil du eben so krank bist.
auf welche Art von krank spielst du hier gerade an?
Im Delirium vielleicht. Also ich mache jetzt auf jeden Fall keinen Kinkshaving. Also wenn du krank aufnehmen möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Wenn du masturbieren möchtest währenddessen, musst du mit mir absprechen.
Das hätte ich jetzt heute ausnahmsweise nicht vorgehabt, aber
gut, ausnahmsweise.
Dass ich dich davor um Erlaubnis frage.
Nee, ich weiß nicht, ich finde das so ein Konsensual, muss man schon ein bisschen hier abklären, was wir uns in dieser Beziehung erlauben dürfen.
Ja, so toll fand ich in Finnland doch auch nicht heute.
Oh, aha, dein Film nicht so toll. Aha, A Farewell to Arms.
Beide. Wobei, nicht Masturbationsmaterial. Ah, okay, gut.
Oh, Gary Cooper.
ja, gut, warst du schon fertig? Hast du schon komplett vorgestellt? Also wir stellen unsere Filme, also jedem von uns wurde im Vorhinein ein Film zugeteilt, mehr oder weniger, und wir stellen den, wie du schön gesagt hast, nicht hypochondrisch, sondern hyperbolisch vor, also loben den jeweils in höchsten Tönen und irgendwann stellt sich dann sein wahres Gesicht raus. Ja, so läuft das hier bei uns ab. Wer fängt denn an?
Ich habe gerade gesagt, Patrick, willst du dich
vorstellen? Ja, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, dass ich heute krank bin, deswegen nicht alles mitbekommen. Ja, gut, okay. Also, ich habe den wunderbaren Film A Farewell to Arms, was schon in dem Titel, ach, ist schon so viel Pathos im positiven Sinne drin und auch schon, also pazifistische Messages, also das ist ein super toller Film. Es geht grundsätzlich bei der, das hast du natürlich schon erwähnt, aber ich möchte es auch nochmal an den Mann oder an das geneigte Publikum bringen. Es handelt sich um eine Ernest Hemingway-Verfilmung. Das allein ist ja eigentlich schon ein Grund dafür, dass das hier ein Film ist, der zumindest auf hochwertigem, interessantem Material basiert, auch wenn Hemingway selbst mit der Verfilmung nicht so zufrieden war. Aber genau das, was Hemingway dem Film so ankreidet, so nämlich, dass er zu romantisch, zu pathetisch ist, finde ich eigentlich, ist das, was diesen Film hier so ansprechend macht. Jemand leidet richtig mit dem Protagonisten, dem Lieutenant, glaube ich, Sergeant, nee, Lieutenant Henry mit. Und zwar ist Lieutenant Henry ein Amerikaner, der aber ein Expat ist und in Italien gerade zu Zeiten des Ersten Weltkrieges, wir befinden uns hier schon relativ zu Ende des Ersten Weltkrieges, er sollte demnächst enden, zu Beginn des Films, und er ist eben ein Kranken, Krankenwagenfahrer, aber er, ja gut, eigentlich ist er das, ja, er ist ja kein Arzt, kein.
Es ist echt, ist nicht eigenartig, was er da macht, weil die einzige Mal, wo er im Krankenwagen mitfährt, liegt er einfach dort, schläft zum einen, das wird er eigentlich vorgestellt, und zum anderen fährt er einfach mit am Beifahrersitz, aber ist niemals zu sehen mit anderen Patientinnen zum Beispiel. Also ich bin selbst nicht genau sicher, was er eigentlich tut
dort. Ja, stimmt schon. Er ist irgendwie sowas wie ein Krankenpfleger, trifft es auch nicht, weil er kein Krankenpfleger oder keine Krankenschwester ist, der sich um die Patienten im Lazarett jetzt kümmern würde. Er ist eher jemand, der eben die Verwundeten vom Kriegsfeld aus entgegennimmt und dann ins heimische Lazarett oder halt ins Krankenhaus fährt, dass die dort versorgt werden können. Also keine Ahnung, wie man das nennt, aber er ist quasi ein Krankenpfleger-Zuspieler oder wie auch immer, Aushilfsarztassistent. Aber er ist kein Arzt, er nicht. Sein bester Freund, der Italiener, dessen Namen jetzt leider...
Capitani Rinaldi.
Genau, Capitani Rinaldi, der ist ein Arzt, der ist auch ein leidenschaftlicher Arzt, der geht auch zumindest oberflächlich in seinen OPs auf. Ist vielleicht auch ein bisschen Vermeidung und Flucht vor den Grausamkeiten, aber in einer der ersten Szenen liegt er wunderschön theatralisch überzogen da, wie er ein pulsierendes Herz in seiner Hand halten durfte. und das ist eben diese fast schon an Galgenhumor gehende, aber dennoch irgendwie schöne, von Pathos getragene, humoristische Ansatz, den der Film hier hat, den ich sehr ansprechend fand. So, jedenfalls, also Lieutenant Henry, eine Art Krankenschwester oder Krankenpfleger, der Verwundete ins Lazarett bringt, und er verliebt sich dann eines Abends im Krankenhaus in die Krankenschwester Catherine Barkley. Die beiden verfallen sofort einander, also verlieben sich Hals über Kopf ineinander, wohl wissend, dass jeder Abend, den sie gemeinsam verbringen, ihr letzter sein könnte. Vor allem für ihn, für Lieutenant Henry, der am nächsten Tag wieder an die Front muss, um dort wieder zu arbeiten. Sie verlieben sich, schwören sich am nächsten Morgen ewige Treue und wollen heiraten. Doch es kommt dann alles anders, als es kommen sollte. Lieutenant Henry wird verwundet von einem Geschütz, das ihn trifft, das ihn am Bein trifft. Er ist einige Zeit außer Gefecht gesetzt, kommt nach Milan ins Krankenhaus, wo er dann wieder von der Schwester Barkley betreut wird. Die beiden kommen sich näher und heiraten tatsächlich quasi inkognito. Und alles scheint gut, aber eines Tages, unverhofft kommt oft, wird Lieutenant Henry, der sich... ja, gar nicht so unähnlich zu dem Autor des Ursprungswerks, hier ein bisschen dem Alkoholismus zugezogen fühlt. Das wird aufgedeckt von einer anderen Krankenschwester, und die schickt ihn dann alsbald unverzüglich wieder zurück an die Front. Und dann beginnt das Drama seinen Lauf. Weil was Lieutenant Henry nicht weiß, ist, dass seine angetraute Schwester Barkley eigentlich schwanger ist. Diese flieht in die Schweiz Und er weiß das nicht. Und ja, es droht so auszugehen, dass die beiden nie wieder zueinander kommen. Und irgendwann macht er sich verzweifelt auf die Suche nach ihr. Durch den Krieg hindurch. Leben, Kopf und Kragen riskierend. Wird es gut ausgehen, ja oder nein? Wir haben ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, dass es eventuell nicht ganz so gut ausgeht, dass einer von beiden vielleicht stirbt. Wer genau das sein wird und was genau sich jetzt noch passiert, was genau sich noch zutragen wird, wollen wir jetzt nicht verraten. Wir befinden uns eh schon in der Hälfte des Filmes, storytechnisch. Aber ja, darum geht es und das Ganze ist sehr, ich habe es bereits erwähnt, pathetisch, man möchte fast sagen, na, überzogen nicht, aber sehr pathetisch aufgetragen. Und das Ganze auch noch mit einer pazifistischen Message garniert. Das heißt, wir sehen auch die Schrecken des Krieges direkt in einer, hier wunderschön zu sagen, wäre ein bisschen zynisch, aber in einer sehr eindrucksvollen Kriegsmontage, die, boah, ich glaube, schon über mehrere Minuten geht. Ja, aus diesen Gründen, das noch vielen mehreren Gründen, finde ich, ist das ein sehr gelungener, auch 80 bis 90 Jahre später noch sehr bewegender Film über Liebe, Krieg, Tod, Sühne, Schuld, Reue und Freundschaft.
Ich finde es so schön, du hast noch nie so viel über einen Film geredet, glaube ich, diesmal. Es ist wieder mal ein typischer Fall von, dass du Frank Moser einfach so liebst und vergötterst, dass du ihn wieder mal seine Filme in Ehren hältst und hochhältst als die großen Filme, die sie vermeintlich seien, wie du meinst. Weil der Film, wie du sagst, pazifistisch, zum Teil ja, also vor allem ist es eine Liebesgeschichte. Das weiß auch das Promotion-Material. Der Film nimmt den ganzen Zynismus, Nihilismus von Hemingway, nimmt mal zur Seite, gibt eine Schublade, dort wo auch Hemingways Pistole liegen würde wahrscheinlich und seine Alkoholflasche wahrscheinlich. Und stattdessen hebt er ganz stark hervor den Pathos. Weil das ist Borsos. Borsos ist Pathos, pathetisch, wie du es immer sagst. Es ist der große Romantiker, der genau so mit dieser Geschichte des Ersten Weltkriegs umgeht. Wir haben es schon einmal gesehen mit 7-7, wo er versucht eigentlich...
Wunderbarer Film, wunderbarer Film.
mit extrem ähnlichen Mitteln, nur halt auf einer noch stärker episodischen Herangehensweise den Ersten Weltkrieg zu bebildern. Zu beschreiben, zu diskutieren. Und hier verschiebt sich nun so nochmal stärker in Richtung, dass der Erste Weltkrieg doch in den Vordergrund rückt oder zumindest in den Hintergrund rückt. Das ist eigentlich das richtige Wort hier, weil dieser Erste Weltkrieg könnte jeder andere Schauplatz sein, eigentlich. Der passiert einfach. Jeder exotische, kolonialistische Film des 19. Jahrhunderts, also Roman des 19. Jahrhunderts, könnte genau dasselbe Background sein. So fühlt sich das an. Der Film ist ein Film des Melodramas, wo der Erste Weltkrieg einfach ein Zufall ist. Es könnte jede Form von fürchterliche, auf jeden Fall abenteuerliche und gefährliche Hintergrund sein, der nicht mehr im Alltag des Publikums ist. Und dort versucht nun der Film, seine große Geschichte zu erzählen. Wie er selbst nennt, 1932 in einem promotionalen Material, Unforgettable Story of an Undaunted Love. Das heißt, wir haben hier so auch diesen Fokus ganz stark auf die Liebe geschoben, die doch bei Hemingway zwar auch drin ist, aber nicht unbedingt das einzige oder das Hauptmerkmal dieser Geschichte.
Ja, aber das ist doch gerade das Geniale in dem Film. Also du sagst, der Zynismus, oh, der wurde mal beiseite geschoben. Dem ist gar nicht so.
Er wurde
nicht
beiseite geschoben, sondern in die Lade geschoben und zugesperrt.
Mit Blut, der ist zwar ein bisschen beiseite geschoben worden, okay, gebe ich dir recht, aber er ist noch da, er ist präsent, er ist ständig irgendwie da und lässt sich auch fühlen. Ja? Also der Zynismus ist nie ganz weg, aber der Fokus wird hier eindeutig geändert auf eben, wie du schon sagst, die Liebe, den Pathos. Und das ist so schön. Das heißt, diese Verfilmung des Hemingway-Romans, und Hemingway war damit ja auch gar nicht einverstanden, aber hier hat es einen Sinn, dass das Ganze verfilmt wurde, weil das jetzt hier auch ein bisschen zum eigenständigen Werk wurde, das ein bisschen eine andere Perspektive und damit eine andere Message und eine ganz andere Aussage da auch bekommt. Und gute Filme tun sowas. Die fügen dem Ursprungswerk einfach noch eine zusätzliche Schicht hinzu. Und wenn das Ganze gut funktioniert, wie hier, ja, kann man da eigentlich nur sagen, bravo.
Der Spaß ist, oder der Witz ist, dass gerade das Gegenteil von dem ist, was eigentlich I'm a Fugitive for Jane gerne mich macht, wortwörtlich. Also wir beide basieren auf einem Stück, ein Buch, also Stück im Sinne von Text, Stück Text, ein Roman oder eine Autobiografie jeweils. Sogar beide zumindest autobiografisch im Ansatz, also auch Hemingways Text hat autobiografische Elemente drinnen, wo er seine eigene Erfahrung verarbeitet hat, was er erlebt hat in der Kriegsfront im Ersten Weltkrieg ist. Und lustig ist eben der Text, wo Burns seine eigene Erfahrung diskutiert. Der Text ist auch sehr ähnlich, das ist einfach I'm a fugitive of a Georgian, also vom Georgia oder Georgia. Adjektiv ist oder Georgia, einfach nur Chain Gang, also eigentlich de facto dasselbe Titel, nur das Georgia weggestrichen, wo es auch reinkommt, weil es auch im ganzen Text, glaube ich, Georgia sehr stark minimalisiert wird von der Hinsicht, wo es genau spielt. Es ist, glaube ich, eher in Illinois, glaube ich, spielt es eigentlich der Film, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber vielleicht ich mich gerade. Jedenfalls, dieser Film versucht per Du nicht zu viel zu ändern, nicht zu viel zu packen in eine Metapher des Filmischen. Versucht eigentlich einzelne pointierte kleine Metaphern reinzustreuen, die eben nicht im Text drin waren, im Haupttext, nämlich zum Beispiel so etwas wie eine Brücke und das Bild der Brücke und was das für eine Bedeutung hat von dem Protagonisten James Allen, der selber vom Krieg zurückkehrend nun den Wunsch hat, vielleicht könnte er jetzt nur als Ingenieur arbeiten und selbst mit Aufbau von Brücken oder mit Aufbau von irgendwelchen Gebäuden, die der Gesellschaft helfen und nicht mehr in diesem Trott der Fabrik, die er davor gemacht hat, nicht mehr in diesem Trott das, was er die ganze Zeit in diesem Armee erlebt hat, diese konstant in einer disziplinierten, organisierten Struktur zu sein, die ihn gefangen hält, sondern er will aufbrechen. Und dieser Wunsch nach Ausbruch wird sozusagen hier vorangestellt, wie auch schon im Text von Burns selber, und landet aber dadurch, dass einfach nach dem Ersten Weltkrieg niemand wirklich einen fixen Job hatte oder niemand, das geht das falsch aus, aber dass nach dem Ersten Weltkrieg doch die Probleme der Arbeitslosigkeit doch auch in den USA anschwellten und die Fluktuierung von wer Möglichkeit hat zu arbeiten, sehr unsicher ist, ganz einfach. Also die Unsicherheit, die Prekarität wird hier in den Vordergrund gestellt und das wird hier gezeigt, bis hin zu dem Moment, wo er dann schlussendlich in der Chain Gang im Gefängnis arbeitet, im Chain Gang System der Südstaaten reinkommt, wo es einfach nur eine Folter ist. Und das versucht der Film direkt zu zeigen, ohne irgendwelche großen Sachen dazu zu dichten, wie es eben jetzt der Film von Borges tut, der einfach das Ganze, den Zynismus, der noch vielleicht da ist, aber direkt durch die Linse des Pathos eigentlich sehr stark abschwächt eigentlich dadurch. Das Spannende ist, finde ich auch, dass du es schon erwähnt, es gibt so diese spannende, durchaus interessante Kriegsszene in dem Film A Farewell to Arms. Diese Kriegsszene, diese Kriegsmontage, wie eben der Protagonist versucht zu, ich hoffe, ich darf es spoilern, desertiert und versucht und dabei immer wieder an die Front kommt oder die Front sich konstant verschiebt und irgendwie hier die feindlichen Kräfte auf sie schießen und dergleichen. Das Spannende ist, und das habe ich auch selten gelesen, das ist Potemkin. Das Ganze schaut aus wie eine Art Potemkin, also eisensteinische Montage und explizit die Montage von der Treppenszene aus Potemkin, vom Panzerkreuz Potemkin, zu übernehmen und zu übertragen in diesen Film rein, zu übertragen. Weil wir haben sogar Einstellungen, die fast gleich wirken Potemkin, die Schüsse des Maschinengewehrs, die geschossen werden, wie schnell die rapide funktionieren. Wir haben diesen Moment, wo wir einen Kutscher von unten sehen, wo die Pferde hoch sich bäumen und über die Kammer rennen, und das erinnert ganz stark an einen Kosaken im Potemkin, der ähnlich wirkt, könnte man sagen. Wir haben sogar einen Moment, wo eine Frau mit Kinderwagen tödlich stürzt, der Kinderwagen rollt ein bisschen weiter und wir sehen drinnen, dass da gar keine Kinder drin sind, sondern ich glaube Enten oder andere weiße Tiere. Das ist jetzt ein bisschen schräg, warum soll das interessant sein? Aber tatsächlich in dieser Kinderwagenszene, die so weltbekannt ist nach Potemkin, hat die Frau, die da stirbt, dieses klassische Bild, wo der Kinderwagen runterfällt, einen Schwan auf ihrer Gürtelschnalle. Das heißt, selbst dieses Element wurde hier übernommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber und ich habe auch niemanden gesehen, der über darüber redet, wie Potemkin hier Einfluss dran nimmt. Aber für mich ist es so eins zu eins erkennbar, weil ich einfach Potemkin zumindest als Jugendlicher, als junger Erwachsener irrsinnig geliebt habe und mehrmals gesehen habe. Und irgendwie diese Bilder sind mir so in mein Gehirn angebrannt. Und das heißt, wir haben einen Film, der ganz stark dieses Stummfilm-Ästhetik nimmt und mit der Arbeit und hantiert, verbunden mit einer pathetischen Ästhetik, die doch auch diesem Melodrama des ursamerikanischen Stummfilms gleicht, gegenüber einem Film, der versucht, so staubtrocken, vielleicht ist es zu hart, aber so ohne irgendeinen Glanz Hollywoods dieser Realität darzustellen. Der versucht zu sagen, das ist ein Social Issue, das wir benennen. Das ist auch ein Grund, weil natürlich dieser Film, der I'm a Fugitive of the Chain Gang, eigentlich auch dazu gehört, zu diesem neuen Zyklus des Social Issue Films, des Social Consciousness Films oder sonst wie. Also es gibt verschiedene Arten, wie man diesen Social Problem Zyklus von Warner Brothers, der da begonnen hat, sich entspannen ist von den Gefängnisfilmen und von den Gangsterfilmen. Also wir haben diesen Gangsterzyklus mit Scarface und ähnliches, Little Caesar. Und wir haben aber gleichzeitig auch diesen Prison-Zyklus, den wir zum Beispiel mit der Big House schon diskutiert haben vor einigen Folgen mittlerweile schon. Und wir haben hier einfach eine Art zu filmen, die genau diametral entgegengesetzt ist. Wir haben hier eine Ästhetik, die aus dem Stummfilm kommt, gepaart mit Pathos, der genauso aus dem Stummfilm kommt. Borsage ist einfach ein Stummfilmregisseur. Und Marin Leroy, der doch irgendwo einen Naturalismus bringt. Das können wir nicht nur sehen darin, wie das Schauspiel funktioniert, sondern auch wie einzelne Szenen dargestellt werden. Wir können das sehen in der Hinsicht, wie die eine Flucht passiert, wo dann der Protagonist unter Wasser ist und dieser Moment der Beklemmung, es ist konstant Stille und das ist auch wichtig, wir haben kaum Ton, also kaum Musik in diesem Film, wird konstant unterbrochen zwischen über der Wasseroberfläche und unter der Wasseroberfläche, wo der James Allen untergetaucht ist, um zu den Verfolgern zu entkommen, und wir können sehen, wie die Beine langsam zu der Kamera hingehen, wieder weggehen, und meine Konstante zwischen einem dumpfen Klang unter Wasser und einem normalen Geräuschkulisse unterscheidet von den bellenden Hunden und dergleichen. Und wir können es aber noch sehen beim zweiten Fluchtversuch, der das Finale des Filmes eigentlich darstellt, wo einfach die Action der Autoverfolgungsjagd eigentlich ausschaut wie eine Verfolgungsjagd, wie sie langsam sich etablieren würde in den 30er und 40er Jahren. Das ist ein Film, der versucht, vollkommen ohne großen Schein, vollkommen ohne Kitsch, vollkommen ohne Pathos, einfach ganz prüde, das ist auch zu hart einfach, einfach direkt das darzustellen, was oftmals dann als Stark Realism, sowohl in der Publicity als auch in den Kritiken, zum Beispiel von Variety, dann genannt worden ist. Eine versucht, einen Realismus zu etablieren, den es so in Hollywood nicht davor gegeben hat, und nun damit zu punkten. Und ich glaube, das ist einfach der große Unterschied. Wir haben hier einen Film, der den Zynismus, beide Filme haben Zynismus drinnen, eindeutig, das will ich dir auch nicht absprechen. Aber der eine Film nimmt den Zynismus und taucht ihn in ein ganzes Fass voller saccharinen Pathos rein, und der andere sagt, nein, ich zeige das einfach direkt, hier stirbt auch niemand am Schluss, hier gibt es nur das elende Leben, was einfach immer weitergeht.
Ja, dem würde ich jetzt auch gar nicht mal widersprechen. Also, sind zwei verschiedene Ansätze, beide sind gerechtfertigt. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, I'm a Fugitive from a Chain Gang ist ein schlechter Film, nee, da hängt ja auch ganz viel in der Entstehungsgeschichte und der Zeit, also da hängt da ganz viel sozialer Kommentar, sage ich mal, mit dran. Vielleicht sogar noch mehr als bei A Farewell to Arms, durchaus. Nur A Farewell to Arms hat eben dadurch, dass er noch diese Saccharinschicht, wie du es, glaube ich, gerade genannt hast, hat noch zusätzliche Ebenen und ist deswegen einfach noch mal besser oder noch vielschichtiger, wie ich finde. Und eben, um bei dieser Kriegsmontage zu bleiben, also die weißen Enten oder Schwäne, die der Mutter aus dem Kinderwagen fallen, vielleicht dabei sterben. Also das ist die Unschuld, die dabei stirbt. Oder es gibt ja auch eine Szene, wo wir den einen verwundeten Gefangenen haben, der am Kreuz quasi zugrunde geht, wie Jesus. Also auch da ein sehr starker, symbolisch in der Bildsprache ausgedrückter Kommentar zu dem Ganzen, ja, also zu Krieg, Frieden, Moral und was wir da eigentlich machen und wie man dazu stehen kann. Also, ja, deswegen finde ich, wie gesagt, vielschichtiger Farewell to Arms. Aber alles, was du gesagt hast über I'm a Fugitive from a Chain Gang, stimmt schon auch, ja, absolut. Und ich finde auch gar nicht, dass der so naturalistisch ist. Ich meine, in einer Art und Weise schon, aber andererseits, ich glaube, also was man Fugitive from a Chain Gang zugute halten muss, ist, dass er einfach schon technisch sehr gut gemacht ist und auch dramaturgisch und von dem Schnitt und von den Szenen und auch von den Drehorten. Also da haben sich sehr viel Mühe gegeben und das Sounddesign ist schon auch top und auch die Kamera. Also ja, technisch sehr gut.
Okay, also gewonnen, oder was?
Hat er gewonnen? Best Cinematography?
Nee. Ja, das hat nein, warte, nee, deiner hat gewonnen.
Ja, ja, siehst du? So, Argument mein Argument ist beendet.
Ich würde sagen, Argument gewonnen. Geschichte
ja. Nee, beide sind gut. Ja, gut, eigentlich wollte ich gar nicht mehr sagen. Ja, also meine hat mehr Schichten.
Aber okay, das heißt, du würdest eher sehen als eine Frage zwischen einem Kino des Symbolismus, des Symbolischen, des Symbolismus und einem Kino des Direkten.
Nee, ich meine, nee, gar nicht, weil du meinen Film, weil du A Farewell to Arms eben auch direkt sehen kannst. Also auf dieser direkten, in Anführungszeichen, naturalistischen Ebene funktioniert der durchaus. Und das macht meiner Meinung nach gute Filme aus, dass sie auf mehreren Ebenen funktionieren, die du auf mehrere Ebenen schauen kannst. Ja? Also wenn du jetzt dann hier nicht also anstrengen möchtest und die Symbolik außen vor lassen möchtest und alles Metatextuelle meinetwegen auch, dann kannst du den Film auch vordergründig genießen und nur das, ja, wie gesagt, das naturalistisch Erscheinende. Und das reicht auch schon aus, um einen guten Film zu machen. Aber es gibt eben noch viel mehr, während es bei I'm a Fugitive from a Chain Gang abseits von diesen sehr guten, direkten, wieder in Anführungszeichen, Naturalismus und der guten technischen Seite, aber da gibt es ansonsten nicht viel mehr.
Wow. Das ist schon irgendwie heftig, wie du das einfach abwertest. Würde ich mal sagen, weil ich würde sagen, dass I'm a Fugitive eigentlich in einer Einstellung fast schon mehr aussagt über Krieg, über den Ersten Weltkrieg und die Erfahrung vom Ersten Weltkrieg, als dein Film im gesamten Lauf des Filmes.
Wow, bin ich aber gespannt.
Während dein Film versucht eben, wie ich habe schon mal gesagt, irgendwie, er versucht nicht, den Ersten Weltkrieg zu fassen. Wir haben Jahre davor schon All Quiet on the Western Front. Ein Film, der wirklich ganz genau sagt, was ist das Terror des Krieges? Was ist das ja, Leiden, was hier ausgemacht wird?
Klar, aber und das heißt, der braucht es nicht mehr fassen. Das gibt's halt schon. Ja? Er greift da vielleicht auf und hat es in einer wunderbaren Montage noch drin. Aber ja.
Ich würde sagen, das kann man hier auch sagen, warum brauchen wir dann diesen Film überhaupt, wenn wir schon Borsage 7-7 haben? Also,
okay.
Genau. Also wenn wir so schon reden, dann können wir über jeden Film fast schon.
Ja, weil da der Zynismus nicht drin ist, weil der ein Happy End hat.
Ich würde sagen, der Film hat fast auch ein Happy End. Fast. Okay. Aber fast. Der Film denkt halt in Seven's Heaven eigentlich fast schon ein bisschen weiter. Wir haben in beiden Filmen den Schluss, die Schlussszenen, wo es eigentlich darum geht, die Gleichzeitigkeit vom Jubel um zum Ende des Krieges, das ist in beiden Filmen drin, die aber dann konterkariert wird mit dem Moment der Enttäuschung, der Verzweiflung von einem Individuum in diesem Jubel. Das haben wir in Seven's Borsches. Und wir haben es in A Farewell to Arms. In beiden Filmen passiert das, nur dass der eine Unterschied ist, der, das, was wir bei Seven's Heaven, glaube ich, kritisiert haben damals, ist, dass er nicht einen Schritt weiter geht. Nämlich genau den jetzt eben Borsage nun macht. Das heißt, das können wir durchaus sagen, okay, das geht schon weiter. Mhm. Aber gleichzeitig, würde ich sagen, bleibt er vollkommen allgemein in der Hinsicht, was im Hintergrund passiert. Das ist nichts Konkretes, nichts Spezifisches. Das ist nicht eine Art und Weise, wie der Krieg genau erlebt worden ist von Soldaten zu diesem Zeitpunkt, was eben gerade All Quiet on the Western Front, genauso wie Westfront gemacht haben, also ein deutscher Film, der zur selben Zeit rausgekommen ist. Stattdessen haben wir einen Film, der genauso gut im 19. Jahrhundert spielen könnte, der genauso gut vielleicht sogar im 18. Jahrhundert mit gewissen Abstrichen spielen könnte, der einfach nur diese Idee hat von dem Abenteurer, den romantischen Abenteurer, die Romantik des Abenteurers, der versucht, ganz monotomatisch zu seiner Liebe zurückzukehren. Das ist eigentlich das Hauptthema. Und da, okay, es gehen manchmal im Hintergrund ein paar im Ersten Weltkrieg uniformierte Personen vorbei, aber das könnte auch ganz woanders sein. Cary Cooper hat kurz davor den Film gemacht, Marokko, mit Josef von Sternberg. Könnte genau dasselbe Setting sein. Eins ist dasselbe Setting. Könnte genauso gern da passieren. Könnte auch über große Liebe reden. Und das Erste Weltkrieg ist eben vollkommen irrelevant. Und nun gehen wir zu der Art und Weise, wie der Film I'm a Fugitive of a Chain Gang den Ersten Weltkrieg anspricht. Wir haben ihn zuerst schon mal etabliert, dass er nach Hause kommt, Heimkehrer ist. Die Leute fragen ihn, Krieg und so. Und er will nicht drüber reden. Dann kommt die Szene, die einfach so treffend ist, die man echt überraschend klug ist, in der Hinsicht, wie mundän es eigentlich dargestellt wird. Nämlich, er geht zu einem Pfandleihe, will sein Ehrenkreuz verpfänden, weil er kein Geld mehr hat, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll. Er ist einfach vollkommen an die Armutsgrenze gekommen. Er kann nichts sich kaufen zum Essen. Es ist alles fürchterlich. Und zeigt dem Dings, sagt doch, was das ist. Und der Pfandleiher winkt ihn her, verweist auf eine Kiste mit Dutzenden, nicht Hunderten Medaillen, die eben für den Kriegseinsatz verdient worden sind. Und hinter jeder von dieser ist eine Geschichte. Hinter jeder von dieser ist die Armut, die Prekarität, dass all das, was den Soldaten widerfahren ist, nachdem sie zurückgekommen sind, dass sie eigentlich nicht gesichert haben, dass sie eigentlich das Leiden des Krieges erlebt haben und nun in die komplette Armut und komplette Existenzlosigkeit verschwinden. Der Witz ist eigentlich der, es gibt die kürzeste Geschichte aller Zeiten und die ist von Hemingway, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja eine Kultgeschichte. Nämlich die, einfach nur eine Annonce, Babyschuhe ungetragen, verkaufe ich. Diese drei Sätze. Das ist eine Geschichte, gänzlich eine Tragik, hinter der diese Geschichte zeigt. Aufmacht, nur in diesen drei Sätzen wird sich ganz viel auf einmal sichtbar gemacht. Nur weil wir wissen, was das eigentlich impliziert für die Person selber. Genau das funktioniert genauso. Und so funktioniert Hemingway eigentlich und so funktioniert dieser Film, der vollkommen auf einer Direktheit, auf einen Realismus, auf einen Naturalismus basiert, gegenüber einem Film, der vollkommen sich im Pathetischen verliert, der eigentlich nicht wirklich weiß, was eigentlich der Erste Weltkrieg war. Zumindest scheint das so zu sein. Also Borsisch hat sich schon verbessert, muss man sagen. Beim letzten Mal hat er darüber gescherzelt, dass man wie über Hühner, eine Slapstick-Szene über Hühner und über einen Taxifahrer und seinem geliebten Taxi macht. Und das ist etwas, was zum Glück Borsisch hier nicht mehr macht, weil das nicht mehr die Möglichkeit ist. Nicht mehr, nach All Quiet on the Western Front kann man einfach nicht mehr derartige Witze einbauen. Das Einzige, was bleibt, ist der Galgenhumor, der zum Glück anders funktioniert. Deutlich anders und besser funktioniert, als das bei Seven Seven der Fall ist. Aber die Tiefe, die mit dem Thema umzugehen, ist keinesfalls vorhanden.
Ja, soll ich darauf
an? Wir können antworten, du kannst auf andere Kommentare eingehen oder wir können einfach übergehen, wie du willst. Nee. Ich will wieder das Stimme abgeben. Ich rede einfach nur rein die ganze Zeit.
Dann würde ich fast vorschlagen, decken wir es doch auf, das Ganze.
Sie dann sogar ein bisschen in der Zeit. Nicht ganz, aber.
Ich kann auch darauf antworten. Nee, stimmt überhaupt nicht. Nee, in Ordnung, wenn wir es aufdecken?
Ja, bitte.
Ja, sag. Gut. So, ich finde es tatsächlich gar nicht so leicht, von diesen beiden jetzt meinen Film Farewell to Arms zu verteidigen, weil ich tatsächlich finde, dass das, du hast jetzt sehr schön dargelegt, dass der sich jetzt von Seventh Heaven eigentlich weiterentwickelt hat, aber ich finde von allen Borsage-Filmen, die ich kenne, und ich glaube, es ist erst der dritte, die anderen beiden haben wir auch alle hier besprochen, ist das der mir am wenigsten zugesagt hat und den ich tatsächlich am langweiligsten irgendwie auch fand. Auch abseits von der Symbolik, ja, die ist eigentlich cool, ist schön zu sehen. Ich fand diese Montageszene wirklich sehr gelungen, aber die kann natürlich den Rest des Films irgendwie nicht wirklich retten. Es passt schon, okay. Ich bin auch für Pathos und für Romanze zu haben. Aber ich finde, das hat in Seventh Heaven besser geklappt. Und hier ist der Film weder Fisch noch Fleisch. Und irgendwie interessiert mich das dann auch nicht richtig. Und dann gepaart mit dem, okay, wie soll ich das Ende interpretieren? Klar, offenes Ende. Und irgendwie auch ein Kompromiss zu dem Ursprungswerk von Hemingway. Aber so richtig stimmig wirkt das Ganze gar nicht. Und also ein bisschen zu Kleinigkeiten, dass sie irgendwie auch keine Ahnung hatte, woran, Spoiler-Alarm, aber woran dann die Catherine gestorben ist. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Woran ist die denn gestorben?
Wie bei Star Wars, an einem gebrochenen Herzen.
Mhm, genau. und es interessiert auch keinen Schwein, wird auch gar nicht erwähnt. Stirbt halt, ist halt irgendwie so, die stirbt jetzt gleich. Oh, scheiße, tragisch. Hä? Warum? Ist egal. Es ist nur im Sinne der Story und des Pathos. Und das, ja, irgendwann habe ich dann das Interesse so ein bisschen verloren an der Story. Und im Gegenzug dazu, I'm a Fugitive from a Chain Gang ist wirklich technisch exzellent. Der ist auch, also hat mich sehr, sehr überrascht. Ja, der ist so aufgebaut, dass von der ersten Sekunde her, oder von ein paar Minuten an, es wirklich spannend bleibt, man eigentlich gar nicht weiß, in welche Richtung sich die Story entwickelt und es auch super viele Sachen intelligent angesprochen sind, also von wegen posttraumatische Belastungsstörung, also Shell-Shock und so und dieses ursprüngliche, hey, da denkt man, Also wenn man sich die ersten Eröffnungsszene oder die erste Szene, die Eröffnungsszene anschaut, dann ja, sind da glückliche Soldaten, die endlich zurückkehren und jetzt ihr neues Leben beginnen. Und mein erster Eindruck war, Moment, der Film, der verharmlost hier das ja voll irgendwie, wie das ist. Müssten nicht komplett zerstört sein, müssten nicht komplett desillusioniert sein. Alter, wie unrealistisch ist das denn? Aber dann nach und nach merkt man, oh Moment, das ist beabsichtigt so. Ja, weil eigentlich hat der Typ hier ja irgendwie einen Schaden oder hat eine Form der posttraumatischen Belastungsstörung. Es wird nur nicht direkt angeschickt, sondern angesprochen, sondern sehr subtil damit umgegangen und in der Art und Weise eingeführt, dass so explosionsartige Geräusche oder eigentlich sind es ja Explosionen in der Fabrik zu hören sind und er darauf reagiert, indem er zusammenzuckt, aber sich schon irgendwie unter Kontrolle hat und das dann nicht zeigt, wie sehr er darunter leidet. Aber wenn man auch nur ansatzweise eine Ahnung hat, was hier passiert, dann weiß man, oh, okay, dann weiß man sofort, warum das so ist und dass der schon, also, shell-shocked ist. Ja, das heißt, er zeigt es nicht und die anderen Leute haben es auch nicht gezeigt, weil es vielleicht auch gar nicht zeigen durfte, aber der Krieg hat Spuren hinterlassen. Und diese Subtilität gepaart mit irgendwie, ja, du hast es ja schon gesagt, schönem, packendem, technisch sehr gut ins umgesetzten naturalistischen, naja, Naturalismus ist vielleicht das falsche Wort, aber der Film, es gelingt ihm einfach sehr gut, dich bei der Stange zu halten. Und ich könnte auch gar nicht sagen, wie er das macht, aber die Verfolgungsjagd mit der sparsam eingesetzten, aber dennoch Musik und Sound technisch, wie du auch schon gesagt hast, okay, wenn wir teilweise, wenn die Kamera zwischen Unterwasser und Überwasser wechselt, dann kriegst du verschiedene Perspektiven vermittelt und das Sound passt sich an. Also das ist alles einfach sehr, sehr stimmig und ist für mich super gut rübergekommen. Ich war voll drin und gepaart mit der Hintergrundgeschichte, dass das Ganze auf einer wahren Begebenheit beruht und das Studio hier eigentlich ein riesengroßes Risiko eingegangen ist, diesen Film so zu zeigen, zu drehen, und dass hier wirklich hier Missstände aufgedeckt wurden, dass der Film in Georgia sogar verboten war, und dass der Film also abseits von Hollywood Entertainment Faktor eigentlich auch eine wichtige sozial- oder gesellschaftliche Rolle hat. Also das finde ich alles ziemlich beeindruckend. Deswegen muss ich hier, wenn ich ihm mein wahres Gesicht zeige, ziemlich eindeutig sagen, dass I Am a Fugitive from a Chain Gang hier mein Favorit ist.
Okay. Naja, ich verstehe absolut, was du meinst, natürlich. Also, und muss auch sagen, es ist nicht nur, dass die Verbote bezüglich des Films zeigen, sondern die Zensur von Georgia, sondern auch, dass Klagen gekommen sind und hier Gerichtsverfahren, wie hier ein System dargestellt worden ist und wer hier Recht hat, etc. Das ist eigentlich, wie ich spannenderweise hat es Jahre, fast schon Jahrzehnte gedauert, bis alles geklärt worden ist, auch von einzelnen Personen, die sich dann geklärt haben, dass vermeintlich sie hier dargestellt worden sind und sie eigentlich sich hier eigentlich unpassend dargestellt worden wären, der Gefängniswärter und dergleichen zum Beispiel. Das heißt, es ist wirklich ein direkter Puls der Zeit, muss ich sagen, also der Roman, die Autobiografie besser gesagt, die ihm beim, ich glaube, Real Detective Comics, glaube ich, hieß die Publikation, seriell erschienen ist und ein Riesenerfolg war und echt viel besprochen worden ist, hat halt auch schon ein bisschen ein Faktor gewesen, warum das einfach einen Nerv der Zeit getroffen hat, ganz einfach. Also, dass der Film genauso wie das Buch eigentlich genau das Interesse von der Öffentlichkeit gesehen hat, auch wenn, wie du so richtig sagst, es durchaus hier nicht so sicher war, dass es ein Erfolg werden würde und hier durchaus Spannungen gegeben hat. Also spannend ist zum Beispiel Richard Maltby, glaube ich, ist das gewesen, der das geschrieben hat, hat zum Beispiel gemeint, es könnte sein, ein Grund, warum, wie der Film herausgekommen ist, ist sehr untypisch gewesen. Nämlich er ist nicht rausgekommen, wie es damals so gängig war und noch wie lange es so etabliert war, dass man einen Film zuerst in den großen Städten beginnt zu laufen lassen, dann Word of Mouth geht weiter, so das, was man heute Limited Release nennen würde, und dann erst langsam überall sich zeigen wird. Das wurde damals schon sofort ein Wide Release, was nicht typisch war für diese Zeit berührt und wie die Distribution funktioniert hat. Aber Maltby meinte, naja, oftmals hat man das gemacht bei Filmen, wo man nicht sicher war, dass die überhaupt irgendein Erfolg sein könnten. Und dann ist der einfach der drittgrößte viertgrößte Film dieses Jahres geworden in den USA. Das heißt, es ist ein Film, wo sicherlich viel gekämpft worden sind. Top-Regisseure von Warner Bros. Gemeint haben, ich glaube, das wird kein Erfolg werden. Und auch die ganzen Publikationen während des Films gemeint haben, ja, ich weiß nicht, ob das wie klappen könnte. Jedenfalls Ein Film, der auf jeden Fall nicht ganz sicher war, dass es Erfolg haben würde. Das finde ich auch gut, dass du es so gefasst hast. Wobei ich muss sagen, dass der Film interessanterweise für mich durch das Episodische, also zwei Elemente, doch eine kritischer ist, als du es, oder wie ich es gerade verteidigt hast, oder zwei, drei Elemente. Das eine ist das PTSD, was du angesprochen hast. Toll, dass sie es überhaupt ansprechen, toll, dass sie es hergezeigt haben. Aber eigentlich ist es etwas, was kurz ausscheint und dann eigentlich komplett wieder verschwindet für mich. Also kaum vorkommt. Und das finde ich wirklich schade, weil sein Bruder, der eben auch im Film vorkommt als Reverend, hat das Vorwort geschrieben zu dem Buch selber, zu der Autobiografie. Und er beschreibt seinen Bruder da drin direkt nervously unstrung and mentally erratic, a typical shell-shock case. Das heißt, er hat ganz genau darauf hingedeutet und hingewiesen, den Finger drauf gehalten, dass sein Bruder eindeutig traumatisiert war und eben hier mit diesen Symptomatik des Shellshocks verbunden ist. Und dass es ihm geschah, dass es einfach weggewischt wird, weil der Film, und das glaube ich ist das zweite Problem, der Film versucht einfach diese Perspektive vom Buch, was der explizit sehr spezifisch wirkt, nämlich sehr so mit Selbstdarstellung, wenn man so sagen möchte. Weil der Protagonist, der James Allen, der ihm hier, also eigentlich dann natürlich der Robert Elliot Burns, sich sehr gerne als Mittelklasse imaginiert hat. Und das spürt man anscheinend im Buch sehr stark durch, dass er versucht konstant dieses Bild der Mittelklasse zu produzieren und performieren. Dass er irgendwie so ein aufstrebender junger Mann ist, der die Mittelklasse erreichen wird, auf jeden Fall. Und irgendwie der Film, das ist auch so ein Aspekt, den ich gleich dir zuspielen möchte, der Film ist so eigenartig, dass er so stark eigentlich dieses Bild der Mittelklasse in den Vordergrund setzt. Da er kommt aus einem Haushalt, der irgendwie sicher ist, der irgendwie durchaus stabil ist auf jeden Fall, vielleicht die untere Mittelklasse, aber trotzdem irgendwie. Und er spricht konstant in einer Sprache, die eben hier auf jeden Fall dieser Mittelklasse verbunden ist und hat auch beim Auftreten, wenn er schlussendlich dann erreicht natürlich die höchsten Ehren in dieser Mittelschicht, in diesen White-Collar-Worker-Perspektiven und die er anstrebt, während alle Personen, nicht alle Personen, aber während zum Beispiel die absolut negativ dargestellte Vermieterin, Landlady, unendlich verbunden ist mit irgendwelchen Bildern von Golddigger und von Unterschicht. Und ich finde das so ein eigenartiger Bruch zwischen hier eine Figur zu haben, die ganz explizit Mittelklassen, stark kodiert ist als Mittelklasse, und auch dies verkörpern soll und einem System, das in erster Linie nicht Mittelklasse zusetzt, sondern vielleicht eher Unterschicht und vor allem wahrscheinlich nicht Weiße, sondern Unterschicht, die eben of Color ist, also People of Color irgendwie hier stärker und so von dem System bedroht werden, könnte man sagen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, ich finde, das ist extrem episodisch. Also ich muss sagen, bis zu dem Moment seiner ersten Flucht war ich wirklich extrem im Film drinnen und dann kommen diese Geschichten, wie er draußen ist und das ist so schnell erzählt und so hastig und überhastet, dass man irgendwie auch spürt, dass das Burns halt, ich meine, das ist sein wahres Leben, aber dass man es halt nicht dramaturgisch aufwerten wollte. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Kann man jetzt auch kritisch mir gegenüber sehen, dass ich irgendwie nicht in so einen realistischen Bild haben möchte. Aber wie siehst du das vor allem mit Bezug auf der Mittelklasse? Ist das so ein Fall von neben der Tatsache, dass man eben hier versucht, dem Buch gerecht zu werden, wo das auch offensichtlich vorkommt, dieses konstant sich selber in die Mittelklasse zu imaginieren und sich so zu präsentieren, was so ein bisschen, wie manche KritikerInnen meinten, sehr ein scheinhaftes Getue ist. Also man spürt es richtig durch angeblich. Das ist so ein bisschen, dass diese Person nicht wirklich der Mittelklasse angehört, aber er will die ganze Zeit sich so sehr imaginieren dazu. Und
der Protagonist meinst du?
Also der Autor der Burns macht das so. Also, und ich finde, der Film tut das eins zu eins so übernehmen, dass einfach der Protagonist einfach einen Mittelklassenauftreten hat und mehr nicht an nichts anderes. Und nicht so ein Schein der Mittelklasse zu sagen. Glaubst du, ist das so notwendig gewesen, um damit um ein großmögliches Publikum dazu zu gewinnen, weil es eben die regionale Vorstellung ist, was richtiges Leben ist?
Naja, also ja, einerseits das, andererseits, es ist ja Teil des amerikanischen Traums, sag ich mal. Der American Dream wird ja schon irgendwie dargestellt, from rags to riches, jeder kann es schaffen, du musst nur tüchtig sein. Also stellenweise vom Narrativ, also diese Szene, wo nachdem er freikommt, hat mich da schon ein bisschen sogar an Atlas Shrugged von Ayn Rand erinnert. Ja, also so, es gibt die Macher und die Nichtmacher und wenn du ein Macher bist, der sich mit der Arbeit zu 100% identifiziert, dann ist alles möglich. Und das ist aber halt Kapitalismus, American Dream, und das sind Messages, die damals zumindest, heute vielleicht auch noch irgendwie, als wichtig angesehen wurden, auch als politisch korrekt und irgendwie als erstrebenswert. Und zu diesem, es geschafft zu haben, einen bestimmten Wohlstand haben, zu diesem Status gehört eben auch ein Mittelklasse-Gebaren dazu. Und so will ich das interpretieren, nicht anders, ja. Also der ist so, weil es sein Wesen ist, das entspricht seinem Wesen, und weil sein Wesen so ist, dann schafft es eben auch, sich hochzuarbeiten. Und die andere ist eine Vermieterin, die ja eindeutig die Antagonistin ist, da haben wir auch diesen Geschlechteraspekt drin. Also sie ist eindeutig die Böse. Es gibt wenig andere Frauen in dem Film. Es gibt noch dann seine Liebschaft, die relativ passiv eigentlich ist.
Staffage, würde ich sagen.
Ja, genau. Aber ansonsten haben wir, wie gesagt, gibt wenige Frauen, aber wir haben dieses klassische, okay, Männer sind die guten Macher und dann die Frauen sind die Bösen, die da vielleicht ein bisschen parasitär davon sich anhängen, sich profitieren, so rum. Also die Nichtmacher im Sinne von Ayn Rand. Und die das dann offen auch zur Schau stellen und die eigentlich unverdienterweise in der Oberschicht sind, sich aber nicht dementsprechend verhalten und sich komplett gehen lassen. Und das eigentlich sehr abträglich für die Gesellschaft ist und eigentlich die Gesellschaft zerstört, ja. Und ein solches Menschenbild oder eine solche Unterteilung wird hier geschaffen und auch zelebriert. Das würde ich dem Film am ehesten zum Vorwurf machen wollen, weil ich persönlich einfach, ich kann mir ja sehen, wie man möchte, aber dem jetzt nicht ganz so zustimmen würde und dann ein bisschen naiv, unrealistisch, vielleicht auch ein bisschen dem Zeitgeist entsprechend finde.
Ja, aber das habe ich auch irgendwie gemeint mit diesem, was ich gehört habe, mit diesem hegemonialen Halt, also weil du gesagt hast, das ist jetzt so, dass das Bild des amerikanischen Traumas natürlich mit Ranger perspektiv verbunden ist. Aber es ist halt so faszinierend, wie sehr hier hervorgehoben wird und immer wieder hervorgehoben werden muss, dass diese Person unschuldig ist zum einen und dass sie eigentlich einer von den, wenn du so diese Sprache benutzt, Machern ist. Also es gibt auch diesen wunderbaren Moment, wo in der Zeitung steht, a man proving himself,
ja,
a useful citizen. Also allein diese Idee, dass wenn man gebraucht wird in der Gesellschaft, wenn man brauchbar ist für die Gesellschaft, dann kann das keinen Grund haben, dass es in diesem Chain-Gang ist. Und das meine ich mit, dass dieser Film eine sehr stark weiße, mittelklassenprivilegierte Perspektive aufmacht und die das Zentrum rückt, weil ich glaube, sonst schwieriger wäre es zu verteidigen. Also ich finde, vergleichen wir es doch einfach mit anderen Filmen, die Ähnliches tun. Burns hat selber wirklich was gestohlen und ist nicht und wurde überzeugt, dass er stehlen soll. Das ist der Grund, warum er hier, warum er ins Gefängnis gekommen ist, warum er in den Chain gekommen ist. Und das wird hier umgetan in dem Film selber als, hey, ich will einen Burger essen, der sagt, ich kriege einen Burger. Und dann ist, was? Es wird ausgeraubt?
Ja.
Und das ist so eine der Momente, die natürlich tragisch sind, weil irgendwie auf einmal, ohne dass er irgendwas tut, immer mehr in die Schlamassel reingeritten wird.
Genau.
Das ist durchaus interessant. Aber gleichzeitig würde man auch sagen können, ja, vielleicht ist er einfach schon so in der prekären Lage, dass er nichts anderes sieht, keinen anderen Ausweg sieht, als mitzumachen. Und auch Burns beschreibt es in seinem eigenen Text, darin seiner eigenen Autobiografie, dass er einfach sich gezwungen sieht, hier mitzumachen. Er wird überredet von diesen beiden Dieben mitzumachen, weil er keinen anderen Möglichkeitsraum findet. Und das ist genauso realistisch, beziehungsweise realistischer und es ist genauso verständlich. Aber ich frage mich halt, ob hier nicht so ein bisschen es hinhält, also eine hervorhebt, so eine Art von, okay, wir müssen es hervorheben, dass er wirklich unschuldig ist und bloß sich den Schein, bloß sich irgendwie auch nur an Anklang lassen, dass er hier eine Mitschuld tragen könnte.
Ja, ich meine, du musst dir vor Augen führen, Kino ist noch relativ jung, gibt es erst seit 7 Jahren, es fehlen die, ein bisschen länger, aber ich meine 1932, also naja, oh. 1932, so, Kino gibt es noch nicht so lange, es fehlen so ein bisschen die Erfahrungen.
37 Jahre.
Man ist nicht bereit oder kann auch einfach noch gar nicht so Risiken eingehen. Das heißt, die Fronten müssen schon klarer gezogen werden oder die Linien geklärt sein, ja. Ich nehme an, das Studio, die Drehbuchschreiber, wer auch immer,
ja,
hat sich nicht getraut, das so uneindeutig zu machen. Heutzutage würdest du in der Charakterdarstellung viel nuancierter, viel mit mehr Tönen von Grau vorgehen. Also wenn es jetzt nicht gerade ein Mission Impossible-Film ist oder sowas. Aber das damals hat man sich das, glaube ich, nicht getraut, wusste man nicht, dass man das machen kann. Und da muss es einfach noch ein bisschen eindeutiger sein. Hätte vielleicht auch Angst gehabt, oh Gott, wenn wir das jetzt hier zeigen, dass der wirklich stiehlt, dann könnte es so interpretiert werden, als ob wir hier irgendwie ja, Straftaten gutheißen oder ja, dem hier ein Forum geben möchten. Und der Film ist eh schon riskant. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Wir fahren das jetzt mal runter und machen es hier eindeutiger und liefern hier mehr Möglichkeiten, dass man sich direkt in dieser Person identifizieren kann. Ja, also in diesem Sinne würde ich das interpretieren wollen. Wenn man den wahren Film jenseits jeglicher gesellschaftlicher Zensur sich anschauen oder vor Augen führen würde, dann würde der Charakter da sicherlich schon selbst stehlen, selbst dabei gewesen sein, mit der Intention, das zu tun, einfach weil er keinen anderen Ausweg hatte. Ja, aber es wäre halt ein bisschen weniger eindeutig und dann wäre es halt vielleicht ein bisschen weniger eindeutig, dass der unschuldig ist und eigentlich eine gute Seele im Macher und was auch immer.
Ja, aber das finde ich halt so spannend, die Betonung von Machern. Und ich glaube, du hast, also ich glaube, zum einen ist es die Zensur oder die Bedrohung der Zensur, weil ich meine, zwar gibt es den Haze Code nicht, aber das Haze Office gibt es schon zu einem Zeitpunkt. Das, was wir als Haze Code bezeichnen würden, also die Übernehmung des Haze Codes von einer Institution, die eben stärker oder von einem personellen Hintergrund, die eben stärker es verfolgen und viel mehr Macht haben als davor. Also Code gibt es trotzdem schon und natürlich gibt es schon auch Zensur, wie wir auch gesehen haben, dass Georgia jetzt zum Beispiel den Film verboten hat. Also es gibt Zensur in irgendeiner Hinsicht. Das heißt, wir haben schon eine Art von Bedrohung, die bei der Code-Ära nochmal intensiviert werden würde. Ich will nämlich durchaus sagen, dass es durch auch schon zu dem Zeitpunkt komplexe Filme geht über soziale Themen, aber du hast einen Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist dann halt nicht im Studiosystem möglich. Im Studiosystem geht halt nur das. Und das finde ich auch wiederum okay. Das Spannende ist halt nicht nur, dass es halt, dass er unschuldig gemacht wird, sondern auch, dass es dieser Macher sein muss. Also alles Elemente, die ihm hier durchaus eine hegemoniale Vorstellung von Leben zu diesem Zeitpunkt eigentlich mitbringen, die gerade natürlich in einer Zeit von der Depression stark zugesetzt worden ist, also dass man das machen kann und nicht machen kann. Und es wurde auch mehrmals gesagt, dass der Film ist eigentlich das Zeichen, dass Depression schlechthin ist. Das ist die Idee der Hoffnungslosigkeit. Weil wir haben es auch nicht noch besprochen, aber das Ende des Films ist ja faszinierend schlechthin. Willst du es noch machen? Willst du es noch besprechen oder darlegen, wie dieses Ende funktioniert? Weil ich finde das auch wirklich total toll. Oder wie hat dir das Ende gefallen an sich? Diese letzte Szene, die eben James nach der zweiten Flucht zeigt.
Ich glaube, ich verstehe es. Ich weiß, worauf der Film hinaus will. Und ich finde es von der Idee gut oder interessant. Ich fand es ein bisschen, ich habe mich ein bisschen in meinen Kopf geschlagen gefühlt, weil es zu schnell ging. Oder ich finde, man hätte ihm schon ein bisschen mehr Zeit geben können. Geht klar, er ist super verzweifelt und seine Verzweiflung hat sich vielleicht auch schon im Gefängnis gezeigt, als ihm klar wurde, oh, ich komme jetzt gegen das System nicht an. Das ist eigentlich unfair. Ich habe hier eigentlich mitgespielt, noch mehr getan, als von mir verlangt wurde. Aber ich komme hier nicht gegen an. Und es ist schon nachvollziehbar, warum er dann sagt, okay, es hat keinen Sinn, ich muss im Schatten, im Dunkeln leben. Ich kann hier nur als Krimineller oder als Flüchtling leben. Aber wir sehen es ja nur in dieser allerletzten Szene, seinen verzweifelten Gesichtsausdruck mit den Augen offen. No, I cannot, I have to leave, I have to stay in the shadows oder was auch immer er sagt.
Was auch immer er sagt.
ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, aber...
Sie sagt, but how do you make your living oder how do you live? Und das ist das Letzte, wo er nämlich in die Dunkelheit geht. Er sagt, er muss gehen schon, aber er sagt, ich muss nicht im Schatten bleiben. Sondern er sagt, how do you live? Und das Letzte, was man hört, ist, I steal. Idee von, dass er tatsächlich ein gesetzestreuer Mensch war, der durch das System selber, durch die Incarceration, auf einmal zum Dieb wird. Und auf einmal genau das macht, was sie machen. Und da ist durch diese Perversion dieses Justizsystem ganz stark drinnen, das ja auch mehrmals im Film kritisiert wird, also auch diese Idee von, er hat $5 gestohlen und jetzt kriegt er diese, also ihre Verbrechen sind viel höher als meine Verbrechen, die ich mache. Also ja. Ich dachte, du findest es ein bisschen zu schnell, aber ich muss sagen, ich finde, es ist so ein pointiertes Ende, muss man halt sagen. Es ist so das, was immer wieder diese Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit, die der Film ausstrahlt, nochmal so auf den Punkt gebracht. Auch mit der ästhetisch auch total spannend. Also diese Idee von der schönen letzten Umarmung, die möglicherweise wäre in jedem anderen Hollywood-Schinken, muss man so ganz hart ausdrücken, auch natürlich in einem Film wie A Farewell to Arms wird hier aber gemacht in einem, nein, ich kann nur kurz Hallo sagen, ich muss es gehen. Und diese beängstigenden Blicke, dass man irgendwo wieder gefunden wird. Also da ist diese Paranoia viel stärker drinnen als sagen am Anfang das PTSD eigentlich. Dass man jederzeit von auch nur irgendwo wieder gefangen wird und einfach dieser Blick, dieser manische Blick und dieses Close-up auf sein Gesicht, das immer dunkler wird, bis er schlussendlich vollkommen im Schatten verschwindet, während er sagt, dass er stehle.
Das ist sehr gut, ich meine, du kannst interpretieren. Also die Gesellschaft oder das System in der Gesellschaft hat das geschafft, was der Krieg nicht geschafft hat, ihn komplett zu traumatisieren. Ja. In dem Sinne ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, weil der Krieg ja ein grausames, aber in gewisser Art und Weise zeitlich eingegrenztes, also ja, fast einmaliges, zeitlich eingegrenztes Ereignis ist, während das gesellschaftliche System etwas ist, dem wir uns, die wir in eben jener Gesellschaft leben, ständig mit konfrontiert sehen und dem ständig ausgesetzt sind und das deswegen viel fatalere Folgen hat, ja, und vielleicht auch auf viel mehr Menschen einen Einfluss hat. Wenn man es so interpretieren mag, ja, klar. Ich finde, ich weiß gar nicht, es hat trotzdem vielleicht eine Minute mehr oder einen Satz mehr von ihm bedurft, ja, keine Ahnung. Okay.
Das Lustige ist, weil ich meine, gerade den Symbolismus, den du angekreidet hast, oder den fehlenden Symbolismus, den du halt in der Kritik hervorgehoben hast, ist, glaube ich, da halt wie ganz stark drin, weil so eine Verdichtung halt erfolgt. Es gehört nicht zu einem Symbolismus drinnen, aber eine starke Verdichtung von dem, was wirklich passiert ist.
Ja, es wirkt halt ein bisschen irgendwie unglaubwürdig, weil er ja schon auch sehr viele Ressourcen hat und sehr viel Rückhalt irgendwie und bisher sich überhaupt nicht geschlagen geben hat und immer irgendwie einen Ausweg fand und jetzt plötzlich komplett aufgegeben. Also ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, aber wirkt irgendwie einfach ein bisschen unstimmig.
Ich finde, ich glaube, dass das, was Burns erlebt, ist mehr das als das andere. Ich glaube, das eine ist seine eigene Imagination, das eine ist das, was er selber sich erträumt hat, was auch durchaus teilweise richtig ist, aber ich meine, allein die Tatsache, er hat niemanden so gehabt wie die Helen, glaube ich, hieß seine Freundin, die er gerne weiter gehabt hätte, seine große Liebe. Ich glaube, er hatte sowas gehabt, jemanden gehabt, aber diese Person war nicht eine Person aus der Oberschicht, diese Person war einfach, oder aus der weißen Mittelschicht, die Person war einfach eine Kellnerin oder sowas in Richtung. Also auch eine Arbeiterin, irgendwie, die jetzt Violinin werden wollte, aber irgendwie, das ist auch ein großer Traum sozusagen, also auch eine große Macherin, also wie auch einen großen Traum, den sie verfolgt. Und irgendwie hat das einen anderen Schein, finde ich, als die High-Society-Frau, die auf einmal ihn attraktiv findet, sagen wir es mal.
Ja.
Aber um Borsasch trotzdem noch eine Lanze zu brechen, ich finde den Bullitt hübsch, den Film. Also ich muss sagen, ich tue mir nicht ganz so einfach wie du, das zu sagen, dass der eine viel besser ist, aber ich glaube, ich würde am Schluss auch auf deiner Seite landen, nämlich auf der Seite, dass ich eben den Film I'm a Fugitive from a Chain Gang als besser finde, aber gleichzeitig muss ich sagen, Borsasch Film hat auch zu Recht den besten Preis für die beste Kamera gewonnen, weil der Film ist bombastisch. Wir haben schon einmal darüber geredet, wie Borsasch einfach, wie sehr er mit Artificialität arbeitet und wie sehr aber die Artificialität nicht stört, sondern einfach ein Teil seiner Welt ist, weil einfach die Welt artifizieller ist und dadurch eine Traumwelt schafft, was halt im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg ein bisschen fragwürdig ist, aber selbst das finde ich eigentlich gar nicht so sehr. Wir sehen konstant Menschen vorbeiziehen, konstant, es ist eine unendlich große Masse an Soldaten, die in jeder Szene von einer Seite in die andere marschiert, weil sie in den Tod marschieren, weil es einfach nie ein Ende haben wird. Und das ist, glaube ich, durchaus prägnant im Hintergrund, wie das pulsiert, aber darüber hinaus, ich meine, die erste Szene ist ein Blick über ein Hintergrund, ich glaube, nicht ein Matte Painting, sondern einfach ein gemalter Hintergrund einer Alpenlandschaft, der runterführt zu einer vermeintlich schlafenden Person, die sich dann herausstellt, dass es eigentlich, also ganz idyllisch, idyllische Alpenlandschaft, runter zu einer schlafenden Person, die vermeintlich schläft, aber dann merkt man, dass die Person kein Bein hat, also sein Bein verloren hat, also die, wenn die Kamera weiter schwenkt, die im Vordergrund natürlich liegt, und die schwenkt weiter und wir sehen auf einmal im Hintergrund, wie massenhaft Krankentransporter der Armee in einer zerstörten Landschaft, glaube ich.
Ja.
Und das sind diese... Borsasch ist ein Meister, wie er mit Kamera umgeht und wie er die Kamera benutzt, um große Setpieces zu machen von Fahrten und dergleichen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich beeindruckend wie Leroy und natürlich David Senek, der Produzent, genauso viel mitgewirkt hat, aber wo Leroy hier so einen ganz heruntergebrochenen Stil macht, der trist ist und düster ist, zeigt eben dieses Pathetische, was du gesagt hast. Und ich finde, aber das ist nicht nur pathetisch, sondern es ist perfekt inszeniert mit jeder Kamerafahrt, die mein Herz höher
hüpfen lässt. Ja, voll. Und also ich habe schon, als ich vorhin gesagt habe, die Symbolik ist toll und dieser zynische Approach, der schwingt da ständig mit.
Ja.
Das habe ich schon gemeint. Das ist schon so, weil allein dieses elliptische, also wir haben eigentlich hier ein elliptisches Element, das heißt, ganz zu Beginn wird schon auf das Ende vorgegriffen. Mhm. Und das ist tiefst, ich möchte fast sagen, eigentlich eine nihilistische Botschaft irgendwo auch so. Frieden findest du nur im Tod, ja. Also wir sehen diesen Mann, der da friedlich liegt, scheint glücklich zu sein, dann sehen wir, oh, das ist eine Leiche, der ist tot. Und das ist ja eben das Vorwegnehmen dieser Message. Okay, zum Schluss, okay, Frieden, jetzt haben wir endlich Frieden, aber den haben wir gefunden im Tod, zumindest von der Frau. Und sie sagen ja auch irgendwann, ja, ich sehe uns beide tot im Regen. Also dieses Motiv ist schon irgendwie zentral und läuft von Beginn bis Ende ganz geschickt und subtil irgendwie. Also, ja.
Ja, also ich würde auch sagen, also irgendwie, dass man Borsig immer vorwirft, dass er eben so, ich finde, er ist ein Romantiker. Ich finde, er lädt es mit Borsig auf, aber es ist zwischen den Zeilen im Hintergrund immer pulsiert dieser Zynismus und immer diese Gräuel des Krieges einfach, der einfach alles überdeckt und überschattet. Mhm. Also auch die Tatsache, wie einfach, ich glaube, eben Bartley, Kerstin Bartley, wie Kerstin irgendwie bei ihrem ersten Treffen oder zweiten Treffen einfach drüber redet, dass sie, ich weiß nicht mehr, was gesagt, irgendwas mit, dass es einfach, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt immer die Möglichkeit, dass wir sterben werden, was soll's? Irgendwie so ganz eigenartige, konstante Bilder von, es wird eh nicht dauern, irgendwann werden wir sterben. Und ich meine, nachher macht es nochmal klarer mit dem Regen und wir werden im Regen sterben, aber einfach, es gibt so Dialogzeilen, die so pointiert sind und überraschend, zynisch ist vielleicht das falsche Wort, aber nüchtern in ihrem Ansatz. Bitterböse Galgenhumor, was du gesagt hast. All das, was mir, wie ich gefehlt habe bei Seven Seven, ist hier wirklich durchaus der Fall. Und mir hat eigentlich der Film besser gefallen als Seven Seven und noch besser gefallen als Bad Girl. Ich fand, das ist eigentlich der beste Borsig-Film, den wir bisher gesehen haben. Nicht übermäßig viel besser, aber trotzdem besser. Ich finde, das ist einfach ein Film, der überraschend viel kann, dafür, dass er so sehr abgetan wird als die große romantische Komödie. Und ich meine, auch dieser Fußfetisch-Szene, die natürlich... Yeah. Und auch hier wiederum, großartige Kameraeinstellung. Ich glaube, es beginnt mit einer Art und Weise, wie er einfach nur den Schuh in der Hand hat, glaube ich. Und langsam fährt die Kamera nach hinten, man sieht das Bein der Frau, was einfach die ganze Bildästhetik, die mich sonst nennen, dann dominiert. Und ich glaube, das ist so beeindruckend, wie er mit Kamerafahrten arbeitet. Das ist total schön. Aber es ist halt genau das. Es ist halt ein Bruch zwischen einer Ästhetik, die moderner ist, die einem in ein modernes Kino hinleitet und einem Bruch, also das ist natürlich Leroy, der viel naturalistischer ist, auch schon in seinem Pfeister Final, finde ich, von der Hinsicht, wie die Schauspieler spielen. Und hier Paul Muni, der spielt auch, finde ich, wunderbar. Und hier halt eine Art und Weise der großen Hollywood-Romantik, einfach Romanze, die einfach aus dem Stummfilm kommt und auch natürlich weiter in Epen weiterleben wird. Und dort ist er halt zu Hause. Das ist ein Gründungstext wie The English Patient, ähnliche andere Filme, die dann Jahrzehnte später noch erscheinen werden, funktionieren würden. Aber dass hier so ein Galgenhumor, den wir bei Mesh haben, mit der Seife, die als Pumpe des Herz funktioniert und umfunktioniert wird, das ist toll und das ist echt wunderbar. Und auch so, gibt es hier Mädchen im Raum? Ja, ein ganzes Haus davon oder so in der Richtung. Also auch hier so diese Bilder oder diese Direktheit, Frechheit, wie einfach ganz nebenbei darüber geredet, wie einfach Prostitution hier passiert und Sexarbeit. Das heißt, der Film ist hinter den ganzen süßen, zuckrigen Kitsch ist viel mehr dahinter. Und ich glaube, darum finde ich eben die beiden Filme so stark nebeneinander zu stellen und den einen soll es deutlich besser sehen, gar nicht so der Fall. Ich finde, für mich sind beide fast nicht gleich gut, aber schon sehr nah beieinander eigentlich. Also ich glaube, ja, My Fugitive ist dann doch ein Hauch besser, ist ja doch ein bisschen einzigartiger.
Gott sei Dank.
Als eben Dings. Aber ich muss sagen, ich finde den Film schon sehr, sehr toll eigentlich. Also mir hat er gut gefallen. Ja, genau. Das ist das, wo wir, glaube ich, enden noch werden. Also ich vermute mal, dass beide irgendwie eigentlich gute Filme sind, die auch überraschenderweise irgendwie wieder Ähnlichkeiten hatten. Beide über Krieg irgendwie. Beide über gebrochene Männlichkeiten irgendwie. Beide über irgendwie einen Zynismus, der das System an sich kritisiert und als verwerflich findet. Das ist auch irgendwie faszinierend.
Ja, das stimmt, ja. Dem gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel meinerseits hinzuzufügen.
Und damit wir nicht immer so sehr in dieser Düsterheit sein müssen, werden wir nächstes Mal dann doch ein bisschen mehr mit komödiantischen Sachen arbeiten. Und zwar einen auf jeden Fall ganz komödiantischen Film, nämlich Lady for a Day von Frank Capra, der tatsächlich gedacht hat, er hätte den Oscar gewonnen, wie wir gerade vorhin gelesen haben, wie wir die Show vorbereitet haben, dass das einfach nur auf aufgerufen wird. Und the winner is Frank, come on the stage. Und dann rennt Frank Capra vor und eigentlich war Frank Lloyd gemeint. Aber Frank Capra. Und zum anderen State Fair von Henry King, den wir noch nicht gesehen haben, aber doch wahrscheinlich auch eher humorvoller sein wird, als diese zwei Filme es waren, so meine Vermutung. Und wir werden dann doch in ein ganz anderes Setting nun endlich wieder uns bewegen, nachdem wir uns irgendwie der Faschismus, der Krieg uns in den letzten Folgen doch irgendwie verfolgt hat. Aber wenn ihr natürlich auch noch Vorschläge habt, welche Filme wir uns machen könnten, meine, ich schätze, es wird keine Vorschläge kommen, weil die sind auch schon vorgegeben. Aber ich weiß trotzdem natürlich. Ich könnte natürlich trotzdem sie jetzt haben. Okay, aber wo können Sie das tun, Patrick?
Ja, also ihr könnt uns eine gute alte Mail schreiben auf oscarmussreden@gmail.com. Mhm. Yay, ja, genau das könnt ihr machen. Falls euch das zu öde oder zu ausruhe ist, könnt ihr uns natürlich auf Facebook, ich glaube, da sollten wir nach wie vor vertreten sein, ein Like da lassen und irgendwie mit uns in Kontakt treten. Oder über das Social Media Programm, das früher als Twitter bekannt war, aktuell X. Da haben wir einen Handle @Oscar_wir, heißen Oscar, wir müssen reden. Da könnt ihr gerne mit uns interagieren, unsere Posts, unsere Tweets oder unsere X's, wie heißt das denn aktuell, liken. Zusätzlich wäre YouTube eine Option, wo jeder Stream sich brühwarm dahingeströmt auch in Videoform befindet. Beheimatet sind wir allerdings streng genommen bei Anchor. Das ist eine Spotify-zugehörende Plattform. Ja, sind dementsprechend auch über jeden RSS-Feed oder jede Podcast-App eurer Wahl verfügbar und hörbar. Habe ich, liebster Sepster, irgendetwas vergessen?
Nein, überhaupt nichts. Gott sei Dank. Und wir werden uns jetzt auf Bridges, Roads und anderes machen, to get away when someone wants to escape. But people normally cannot get away anyway.
So tragic.
Ja, das ist tatsächlich auch im Film vor. Es ist so tragisch. Aber wir werden trotzdem jetzt davon. Vielleicht schaffen wir es trotzdem irgendwie, wenn nicht James uns schon wieder eine dieser Brücken zerstört, die er aufbaut.
Ja, ich hoffe, wir werden unseren Lebensunterhalt und den Alltag nicht durch Stehlen bestreiten müssen. Ja, um das zu verhindern, schreibt uns fleißig und lasst uns wissen, was ihr von den Filmen denkt. Ja, genau.
Na dann, bis bald. Ciao.
Servus. Ciao.
I can't let you go like this. Can't you tell me where you're going? Will you run? Did you need any money? But you must, Jim. How do you live?
I steal.
Selbst, der war doch gut, der Baby.
Endlich ein authentischer italienischer Akzent.